Im Alten Testament ist es Jona 4, 1 bis 11. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte: Ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und der Herr sprach: Ist es recht, dass du zornig bist? Und Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder. Und er machte sich dort eine Hütte und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Da bestellte Gott, der Herr, einen Rizinus und ließ ihn über Jona von seiner Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott stach den Rizinus, sodass dieser verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, sodass er ermattet niedersank. Und er wünschte, dass seine Seele stürbe und sagte: Es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Jona sprach zu Jona: Ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und Jona sagte: Mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Und der Herr sprach: Du bist betrübt wegen des Rizinus, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Und ich darf euch noch einen neutestamentlichen Text vorlesen aus Lukas 15, 20 bis 28, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Als der Sohn aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn und sprach zu seinem Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus, zieht es ihm an, tut einen Ring an seine Hand und an Sandalen an seine Füße. Bringt das gemästete Kalb her, schlachtet es, lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Hause näherte, hörte er Musik und Reigen. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete mit ihm.
Dankeschön, Jesse. Ich möchte mit euch ein Spiel spielen. Es ist ganz einfach. Ich werde ein paar Aussagen treffen und immer wenn die Aussage auf dich zutrifft, dann musst du aufstehen. Okay? Also Lahme und Menschen mit gebrochenen Rücken und Beinen müssen natürlich nicht mitmachen, aber alle, die gesund sind, haben Verpflichtung mitzuspielen. Also, ein Test. Erste Aussage. Ich bin jünger als 40. Oh, okay, krass. Dankeschön. Ich bin älter als 40. Seid nicht traurig, ihr seid nicht allein. Okay, könnt ihr euch wieder hinsetzen. Okay, das war der Test. Die nächste ist ein bisschen schwieriger. Aussage. Manchmal denke ich mir: Gott, ich verstehe nicht, was du gerade tust. Wow. Das ist eine ahnungslose Gemeinde, dürft ihr wieder hinsetzen. Okay, nächste Aussage. Manchmal bin ich mit Gottes Handeln nicht einverstanden. Okay, Dankeschön, danke. Okay, dann ist es gut, dann ist die Predigt nicht umsonst heute. Dann ist die Predigt für dich, okay? Weil genauso geht es uns doch häufig, dass wir manchmal nicht verstehen, was Gott so tut in unserem Leben oder im Leben anderer. Und manchmal sind wir sogar sauer auf Gott. Ich höre immer wieder Menschen, die sagen: Hey, ich bin echt wütend auf Gott dafür, was er gemacht hat. Und Jona in dem Kapitel, das ihr gerade gehört habt, Jona Kapitel 4, dem geht es ganz genauso. Also Jona bekommt dann den Auftrag von Gott, nach Ninive zu gehen und Zerstörung zu predigen. Und Jona haut erstmal ab, wilde Flucht in die falsche Richtung, spektakuläre Rückholaktion Gottes. Gott beauftragt seinen Propheten erneut. Und Jona geht dieses Mal nach Ninive und kündigt an, dass Gott die Stadt zerstören wird. Das ist dann in Kapitel 3. Und dann verlässt Jona die Stadt, steigt östlich von Ninive ist ein Berg, er steigt auf den Berg hoch, um auf die Zerstörung der Stadt zu warten. Jona hat gesagt, so und so viele Tage und dann wird die Stadt zerstört, Predigt zu Ende, lieber raus aus der Stadt, sonst wird man gleich mit zerstört. Und geht auf den Berg, baut sich so ein paar Äste als Schattenspender, setzt sich hin und wartet. Aber nichts passiert. Das haben wir letzte Woche gehört, die Menschen Ninives haben Buße getan und in Kapitel 3, Vers 10 steht, Gott bedauerte, dass er ihnen Unheil angedroht hatte und verschonte sie. Und Jona ist stinkesauer darüber. Ja? Ist ja wieder mal klasse, Gott. Vielen, vielen Dank. Ich habe doch gewusst, dass du gnädig und barmherzig und geduldig bist. Ich wusste, dass du einen Rückzieher machen würdest. Das habe ich gewusst, das ist so inkonsequent und so unfair. Jona eskaliert auf dem Berg emotional. Ja? Ist total am Ende mit seinen Gefühlen. Er hat genug. Vers 8, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Vers 9, mit Recht bin ich zornig, bis zum Tod. Also Jona hat die Schnauze voll. Der sitzt da auf dem Berg und ist sauer. Und das ist der Punkt, an dem wir gerade in der Geschichte sind. Da steigen wir ein in Kapitel 4. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Kannst du dich in Jonas Lage versetzen? Geflohen vor Gott, in ein stürmisches Meer geworfen, von einem großen Fisch gefressen, halb verdaut, ausgekotzt, dann 1100 Kilometer Fußmarsch. Ich habe mal geguckt auf Google Maps. Circa 2 bis 3 Wochen Fußmarsch durch die Wüste in den heutigen Irak. Dann der große Auftritt. Hey Leute, Gott wird euch zerstören. Und dann passiert nichts. Ist ja eigentlich eine peinliche Geschichte. Ne? Man fragt sich, warum diese Geschichte überhaupt in der Bibel ist. Ja, weil im Endeffekt, wenn jemand von außen auf dieses Buch guckt und auf diese Geschichte, dann denkt er sich, okay, unglaubwürdige Geschichte über einen menschenfressenden Fisch, dann Predigt mit Ankündigung des Gerichts und dann passiert nichts. Ist ja eigentlich peinlich. Warum ist die Story in der Bibel? Was können wir aus dieser Geschichte Jonas lernen für uns ganz persönlich? Wo ist da die Relevanz? Da gibt es vielleicht verschiedene Antworten, aber ich glaube, die beste Antwort auf die Frage ist, die Geschichte von Jona veranschaulicht dir und mir die verschwenderische Liebe Gottes. Und sie stellt eine große Frage an uns. Sie endet auch mit einer Frage. Und diese Frage ist, bist du d'accord mit Gottes Herz? Wo stehst du mit Gott? Bist du mit ihm d'accord oder bist du irgendwo auf einer ganz anderen Wellenlänge am Funken? Ich möchte dir die Frage stellen, wo stehst du heute Morgen mit Gott? Bist du einverstanden mit dem, was Gott in deinem Leben und im Leben anderer tut? Oder gibt es da Dinge, wo du sagst, hey Gott, ich verstehe das nicht und ganz ehrlich, ich bin nicht einverstanden. Bist du d'accord mit Gott? Im 4. Kapitel des Buchs Jona, da stecken viele Dinge drin, aber da stecken vor allem 4 Wahrheiten, die uns helfen können, unser Leben wieder neu auf Gott auszurichten und mit Gott d'accord zu gehen. Ich möchte euch diese vier Wahrheiten anhand dieser Symbole hier näher bringen. Wir gehen Schritt für Schritt durch. Ich glaube, dass wenn du gut zuhörst, mit einem offenen Herz heute Morgen zuhörst, dass das für dich heute Morgen ein Türöffner ist, näher an Gott wieder ranzurücken und sein Handeln besser zu verstehen und auch besser auf sein Handeln zu reagieren. Bereit? Let's go. Also zuallererst und ganz grundlegend, die erste Wahrheit, die wir in Jona 4 finden, ist, Gottes Liebe ist verschwenderisch. Der Gott aus Jona 4, der erinnert mich sehr stark an den Vater aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, wo wir eben schon den Text gelesen bekommen haben von der Jessie. Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich entweder aus dem Rallye-Unterricht oder wenn ihr Gemeindekinder seid, habt ihr auch schon Predigten darüber gehört. Im Englischen heißt das Gleichnis vom verlorenen Sohn The Prodigal Son, auf Deutsch der verschwenderische Sohn. Und Tim Keller, ein ganz bekannter Pastor und Autor aus den USA, der sagt, hey, eigentlich müsste diese Geschichte nicht The Prodigal Son heißen, sondern The Prodigal God, der verschwenderische Gott. Weil hier in der Geschichte wird ein Gott dargestellt, der verschwenderisch liebt. Ich finde, es ist ein schöner Gedanke. Ein verschwenderisch liebender Gott. Also das Zentrum des Gleichnisses vom verlorenen Sohn, aber auch das Zentrum von Jona 4 oder eigentlich des ganzen Jona-Buches ist, dass wir einen überschwänglich, extravagant, großartig, verschwenderisch liebenden Gott haben. Ein Gott, der nicht zurückhält mit seiner Liebe. Ein Gott, der seine Liebe nicht rationiert und portioniert, sondern ein Gott, der seine Liebe verschwenderisch austeilt an alle Menschen. Genau, die finden wir also in Jona 4. Ich möchte euch mal zwei Verse vorlesen. In Vers 2 sagt Jona zu Gott, ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Hast du schon mal den Gedanken gedacht oder jemand sagen hören, hey, ja, Altes Testament, ja, das ist so, das ist, ich bin Christ, Altes Testament hat mit mir nichts zu tun, da ist Gott eher der strafende und der richtende Gott. Neues Testament, das ist gut für mich. Gott ist dasselbe damals und heute. Der Gott des Alten Testaments ist kein wütender und unbarmherziger Gott. In Jona sehen wir genau das, was wir auch im Neuen Testament sehen, einen gnädigen, barmherzigen, liebenden Gott. Also wenn einer sagt, hey, ich bin Christ, ich lese kein Altes Testament, sagst du, du. Da steht so viel Gutes drin, das solltest du mal aufschlagen. Richtig gut, Gott offenbart sich da. Und in Vers 11, da sagt Gott selbst über sich oder zu Jona, sollte ich nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken. Also ganz wichtig heute Morgen für dich mitzunehmen, die Grundlage von Jona 4, dein Gott liebt dich verschwenderisch. Er ist barmherzig, er liebt es mehr barmherzig zu sein, als zu strafen. Dein Gott liebt dich und die Menschen um dich herum, die du vielleicht selber nicht so richtig liebst. Das ist die Grundlage. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, und das ist nicht die Grundlage des Kapitels, sondern das ist das Ausrufezeichen des Kapitels, auf das wir aufmerksam werden sollten, nämlich Jona hat ABS. Also wir denken nochmal zurück an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. To the people that get translation, I will reveal the meaning. The Germans don't understand either. I will explain to you. Wir gehen nochmal zurück zum Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da sehen wir einen jüngeren Sohn, der verbockt alles, ne? Kommt zurück. Und dann gibt es den älteren Sohn, und beziehungsweise den älteren Bruder. Und der ist so drauf, wie Jona drauf ist. Also Jona hat, wenn man an das Gleichnis vom verlorenen Sohn denken, Jona hat ABS, das älterer Bruder-Syndrom. Und das sehen wir daran, dass Jona ein arroganter Schnösel war. Ja? Jona hat gesagt, hey, ich bin was Besseres als die. Ich bin Israelit, ich gehöre zum erwählten Volk und da ist Ninive, der Feind Gottes. Ich bin besser als die. Genau wie der verlorene Sohn, nicht der verlorene, der ältere Sohn, gesagt hat, hey, ich bin doch wohl besser als der junge Sohn, der alles falsch gemacht hat. Und Jona ist wütend über die Gnade Gottes, wie der ältere Sohn im Gleichnis. Und Jona fühlt sich ungerecht behandelt. Also ich bitte euch, versetzt euch mal in die Lage. Ein erwählter Gottes, ein erfolgreicher Prophet, angesehen in seinem Volk. Und jetzt geht er im Auftrag Gottes nach Ninive, kündigt große Zerstörung an und nichts passiert. Jona ist ganz schön angeschmiert und die Leute in Ninive, die haben es gut. Hey Gott, du magst die viel lieber als mich. Kennst du das? Den Gedanken, hey Gott, du segnest den da viel mehr als mich. Magst du mich überhaupt? ABS in Vers 1. Jona wurde zornig. Da, wo in unserer Bibel steht, er wurde zornig, da steht eigentlich im Original, er entbrannte. Er brannte, er glühte auf. Ich habe hier mal eine Veranschaulichung mitgebracht. Der Jona war nicht einfach ein bisschen unentspannt. In Jonas Herzen sah es so aus. Jona hat gebrannt vor Wut. Dem wurde heiß und kalt, weil er so sauer war auf Gott. Das war unangenehm. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, wenn du wütend bist auf Gott, das ist so, ah, ich möchte gern, aber ich weiß, ich habe keine Chance. Und du brennst innerlich. Ups, oh, wow. Wow, das war cool, war nicht geplant. Also, Jona entbrannte innerlich. Jona war zornig, der war rebellisch gegenüber Gott. Hey Gott, es darf doch wohl nicht wahr sein, was machst du da? Und später sagt er, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Ja? Jona stellt sich so vor Gott und sagt, hey, ich habe vollkommen Recht damit, jetzt wütend zu sein. Bis zum Tod, ich werde nicht einsehen. Ich werde nicht zurückkehren von meiner Wut. Ich werde mit Recht wütend sein, bis in alle Ewigkeit. Kennst du das? Ich kenne Leute, die so drauf sind, ich natürlich nicht. Als Jona sieht, dass Gott die Stadt verschont, ist Jona nicht einverstanden. Vers 1, es missfiel Jona. Es missfiel ihm. Ich weiß nicht, kannst du dich reinversetzen in Jona mit dem ABS, mit dem Alter-Bruder-Syndrom? Wie ist es mit dir, wenn du auf Menschen um dich herum blickst? Welche Gedanken denkst du denn da? Ist da vielleicht manchmal so ein bisschen spirituelle Arroganz mit dabei? Oder Missgunst und das Gefühl, hey, den da segnest du viel mehr als mich. Oder wow, der hat es aber nicht verdient, der rafft es ja überhaupt gar nicht. Wir machen mal einen Gedankencheck, okay? Du musst jetzt ganz ehrlich mit mir mitdenken. Stell dir folgende Frage. Was denkst du über Andersgläubige? Was denkst du über AfD-Wähler? Oder wenn du von der anderen Seite kommst, über Grünen-Wähler? Was denkst du über diese Leute? Über militante Vertreter und Teilnehmer des Christopher Street Day. Was denkst du über diese Leute? Was sagst du über diese klimareligiösen Greta-Jünger? Was denkst du über Gemeinden, die angeblich weniger geistlich sind als deine Gemeinde? Was sagst du über schräge und nervige Leute, die, ohne dass du darum gebeten hast, dir das Ohr abkauen und nicht abhauen? Was denkst du über diese Leute? Was denkst du über Leute, die nicht so im Gottesdienst stehen, sondern vielleicht so im Gottesdienst sitzen? Spürst du da manchmal ein bisschen ABS in deinem Inneren? Spürst du da manchmal arrogante Gedanken über diese Leute? Meine These ist, dass in jedem von uns ein alter Bruder steckt. In jedem von uns. Wie denkst du über andere Leute? Wie denkst du über den finanziell erfolgreichen Porsche-Fahrer aus deiner Nachbarschaft? Wie denkst du, wie redest du über Menschen? Bist du drauf wie Jona oder bist du d'accord mit Gott? Spürst du manchmal dieses ABS aufflammen in dir und denkst dir, oh Mann, der schon wieder. Oder, oh, der Freak, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben. Oder, ach, die werden es nie checken. Als Mensch, der an ABS leidet, und da zähle ich jetzt jeden mit rein, auch mich, brauchst du eine Begegnung mit der verschwenderischen Liebe Gottes. Am besten heute Morgen. Dritte Sache, die wir in Jona 4 sehen. Dienst kann zu Frust führen. Ist doch interessant. Jona schafft es endlich, Gottes Willen zu tun und am Ende ist er mega frustriert. Krasses Selbstmitleid. Wie kann das passieren? Jona und Gott haben ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie die Geschichte ausgehen sollte. Und das führt Jona in Frust, das führt Jona in Selbstmitleid. Er hat Gott gedient und am Ende ist das Ergebnis, er fühlt sich ungeliebt, er fühlt sich alleingelassen von Gott. Und er hat wirklich starke Argumente gegen das, was Gott getan hat. Also Jona wollte die Zerstörung der Feinde, Gott wollte die Rettung seiner Geschöpfe. Jona schmerzte seinen Image-Schaden. Hey, er hat als Prophet versagt, weil nicht eintraf, was er gesagt hat. Gott schmerzte der Anblick der verlorenen Menschen. Jona sah die Nachteile Israels durch die Verschonung der Feinde Israels. Wir erinnern uns, was die Silke gesagt hat. Nineveh, die Assyrer, die haben alles um sich herum platt gemacht. Das heißt, die Botschaft, hey, Gott wird euch platt machen, Nineveh, war eine gute Nachricht für Israel, weil dadurch die Feinde ausgemerzt werden. Und die Tatsache, dass Gott die Feinde Israels verschont hat, bedeutete für Israel wirklich krasse Nachteile, nämlich tote Menschen, verlorenes Territorium, Krieg und Verfolgung. Also Jona sah die Nachteile für Israel, Gott sah die bußfertigen Herzen Ninives. Also Jona diente zwar Gott, aber er war nicht d'accord mit Gott und mit seinem Plan und mit seinem Willen. Während Jona mit ganzem Herzen für seine Bedürfnisse, seinen Ruf und seine Nation gebrannt hat, schlug Gottes Herz für die verlorenen Menschen Ninives. Und die hatte Jona gar nicht auf dem Schirm. Jona diente zwar Gott, aber seine persönlichen Wünsche und Pläne wurden enttäuscht. Was ich an HDH so genial finde, ist, dass wir so viele Menschen haben, die mitarbeiten. Wir sind eine Mitmachgemeinde, wir haben jedes Jahr ein Mitarbeiterfrühstück am Anfang des Jahres und es ist knallevoll. 120 plus Leute, die bei HDH mitarbeiten. Das heißt, wir haben hier viele dienende Menschen. Und ich gehe davon aus, dass ihr das auch schon erlebt habt, dass wenn ihr was leitet, dass wenn ihr wo dient, dass ihr am Ende frustriert seid. Das ist wie mit diesem Ballon hier. Gidi, ich bräuchte mal kurz deine Hilfe. Komm mal nach oben, gerade hier, seitlich. Na gut, jetzt auch so, ist okay. Pust mal bitte auf. Applaus für Gidi. Noch ein bisschen mehr. Hervorragend, danke schön. Noch ein bisschen mehr. Okay, so. Jetzt musst du den so halten. Schön, schön dekorativ, so passt es, okay. Ich habe ein Smiley drauf gemalt, aber er ist schon weg, der ist nicht mehr erkennbar, ist auch egal. Du hast vielleicht deinen Dienst angefangen mit Erwartung, mit Vorstellung, repräsentiert jetzt durch diesen Luftballon. Ich nehme den mal ab, ist okay. Hast du Angst, dass ich ihn kaputt mache? Das klappst du. Vielleicht hast du angefangen als Hausgruppenleiter und du warst davon überzeugt und dein Plan war, hey, ich werde Hausgruppenleiter der leidenschaftlichsten und der heiliggeisterfülltesten Hausgruppe aller Zeiten. Du hast auch die ersten Schritte gemacht und es hat geklappt. Du hattest deine Heiliggeistleute in deiner Hausgruppe, ja, und es hat funktioniert. Es war super. Die Leute sind gekommen mit Erwartungen. Alle sind schon mit so einem entrückten Lächeln im Gesicht abends angekommen. Gebetszeiten, bam. Worshipzeiten, bam. Super, alles super, ja. Und dann kam die Prüfungsphase und alle total emotionale Wracks. Ja? Dann kam dieser eine nervige Typ, der ständig die ganze Gesprächszeit an sich zieht. Und auf einmal sind die Leute unzufrieden. Ja? Du bist der beste Hausgruppenleiter. Du bereitest dich immer mega, mega Holy Spirit-mäßig vor und trotzdem motzen die Leute über die Kekse oder darüber, dass, hey, immer dasselbe, ja, können wir mal was anderes machen. Und deine Pläne... Und das hier bist du, der läppischste Hausgruppenleiter aller Zeiten. So fühlst du dich. Kennst du das Gefühl? Das ist, was Jona erlebt hat. Oder du hast angefangen als Lobpreisleiter im Worship-Team. Und du hattest die motiviertesten Leute in deiner Band. Und du wolltest die tollsten und freisten und die innovativsten und mega coolsten Worship-Zeiten in ganz Mannheim. Aber irgendwie die Luft ist raus. Du hast alles richtig gemacht, denkst du, aber das Ergebnis entsprach nicht deinen Vorstellungen. Du bist gegen eine Mauer gelaufen. Diese Mauer nennt sich Lebenserfahrung. Ja, du fängst jung und unbesiegbar an, bis du gegen die Mauer läufst. Also so Mitte 30 spätestens hast du deine Mauererfahrung und du erfährst, dass du weder unbesiegbar bist, noch unbegrenzte Ressourcen hast, noch der absolut geistlichste Mensch aller Zeiten bist, darf ich vorstellen, du, ja, das erkennst du so in den 30ern spätestens, dass du wirklich Gottes Gnade brauchst. Mit 20, ja klar, Gottes Gnade, es ist so eine Lehre, die man in der Kirche öfter mal hört, dass man die braucht. In deiner Schwachheit bin ich stark und so, ja, ja. Wenn du in die 30er reinkommst, dann erfährst du das tatsächlich als Realität. Du fühlst dich frustriert, du fühlst dich ausgebrannt und du bist nicht d'accord mit Gott, was er tut durch deinen Dienst. Also, ob du wie Jona, und in Klammer, das tust du, an ABS leidest, oder ob du gerade frustriert auf deinen Dienst blickst und dich fragst, hey, wo sind all meine Pläne hingekommen? Warum ist Gott nicht hinter mir gestanden? Oder ob du vielleicht so ein Mensch in Ninive bist, der sein Leben komplett ohne Gott lebt und einfach gar nichts von Gott wissen will. Es gibt einen guten Grund für Hoffnung. Es gibt eine gute Nachricht in Jona 4 für jeden Einzelnen von uns. Gott zeigt, dass er ein geduldiger Pädagoge ist. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber die Reaktion Gottes auf Jona ist sehr spannend. Ich habe vor 10 Jahren ungefähr, habe ich mal für 2 Jahre lang, ohne das studiert zu haben, Mathematik unterrichtet. Und ich kann mich noch sehr gut zurückerinnern, Klasse 8, Bruchrechnen. Leute, ich sage euch, da tun sich Abgründe auf. Es ist Wahnsinn. 6 Wochen lang Bruchrechnen mit den Achtern. Simon. Simon war ein Schüler, der einfach auf dem Schlauch stand. Der kam in den Matheunterricht. Ja, Mathe check ich nicht. Bruchrechnen werde ich nie verstehen. Und ich habe mir jetzt die Aufgabe gemacht, Simon Bruchrechnen beizubringen. Wie oft ich Pizzen an die Tafel gemalt habe. Wir haben Baguettes geschnitten, wir haben Kuchen zerteilt. Simon hat es nicht gerafft. Also es war immer so, wir haben den Kuchen zerteilt, Simon sagt, ah ja, jetzt. Nächste Mathestunde, nichts. Keine Chance. Es gab Unterrichtssituationen, da bin ich flehend vor der ganzen Klasse, vor Simon niedergekniet und habe ihn gebeten, es zu verstehen. Es hat nichts gebracht. Es war irgendwann so weit, ich habe Ohnmachtsanfälle simuliert. Ich habe mich wirklich hingeschmissen auf den Boden und habe 10 Sekunden die Augen nicht aufgemacht. Aber Schocktherapie hilft bei Bruchrechenschwierigkeiten auch nichts. Also, nächste Mathestunde auf ein neues. Das war meine Erfahrung mit Simon, der total auf dem Schlauch stand. Und ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wir sind doch auch ganz oft in unserem Leben so drauf wie der Simon. Ja, wir checken es einfach nicht. Bist du einer von den Leuten, die in der Bibel lesen, so was, das Volk Israel oder die Jünger, die 12 Jünger, die haben es ja nie gecheckt. Bist du einer von denen, die sagen, oh Gott, sind die dumm. Ich darf dich daran erinnern, du bist mindestens genauso doof. Gott hat gesagt, ich brauche einen Vergleich für meine Kinder und für die Kirche. Welchen Vergleich nehme ich? Schafe. Schafe, ja, ich weiß nicht, ob du schon mal mit Schafen zu tun hattest. Ja, nimm Truthähne, die sind ungefähr ähnlich intelligent. Ja. Wir sind Schafe Gottes, wir sind Kinder Gottes, die oft einfach genauso wenig checken wie Simon im Bruchrechnen. Das Coole ist, was hier in Jona 4 zu sehen ist. Gott sei Dank, unser Gott ist ein geduldiger Lehrer und zwar viel geduldiger, als ich mit Simon war. Wir sehen ab Vers 6 folgendes. Jona ist sauer auf Gott und sagt ihm das auch. Ne? Und Gott reagiert nicht zornig und beleidigt, sondern geht auf Jona zu. Und zwar barmherzig und geduldig und liebevoll. Und stellt ihm eine Frage. Er hält ihm keine Standpauke, sondern er stellt ihm eine Frage. Und bevor er das tut, macht er so ein, also im Unterricht ist wichtig, praktisch zu sein, ja, auch beim Predigen. Ich hab hier einen kleinen Flammenwerfer dabei, einen Luftballon für euch, damit ihr euch da schön dran erinnern könnt. Im Unterricht ist es auch so, man braucht praktische Veranschaulichung. Und Gott macht es mit Jona. Gott sagt, ey, okay, ja, wir sind hier im Irak, der Sommer ist heiß, die Sonne brennt. Du hast dir hier so ein halbes Dach dahin gebaut. Also da steht im Text eine Hütte. Ihr könnt euch da jetzt nicht eine Blockhütte vorstellen, sondern es waren so ein paar Äste, die er sich irgendwo drangelehnt hat, um drunter zu sitzen. Und dann sagt sich Gott, hey, über Nacht lasse ich jetzt hier ein Gebüsch wachsen, ein Rizinus. Das Ding wächst und Jona freut sich mit großer Freude, steht da. Und dann am nächsten Tag schickt Gott einen Parasiten und der geht an die Wurzel ran, der Busch verdorrt. Und dann schickt Gott noch krasse Sonne und einen krassen Wind. Jona total platt. Sehr praktisches Unterrichtsgeschehen. Ja? Gott tut das alles, um Jona etwas beizubringen. Gott lässt Jona nicht links liegen, als er schmollt und sich daneben benimmt. Gott bleibt an Jona dran. Und das Coole ist, dass es nicht nur für Jona gilt, sondern auch für dich. Wenn du mal sauer bist auf Gott, wenn du mal nicht einverstanden bist mit Gott oder wenn du gerade in Ninive lebst und mit Gott gar nichts am Hut hast, Gott schreibt dich nicht ab. Gott wendet sich dir gnädig zu. Das ist nicht immer angenehm. Also wenn wir bei Jona gucken, ja, es war so, erstmal ist es cool, ne? So, Jona kriegt mehr Schatten. Yeah, cool. Und demnächst wird bestimmt Ninive zerstört. Nee, warte. Und dann nimmt Gott das Teil wieder weg. Schon mal erlebt? Endlich hast du, was du willst, und dann nimmt Gott dir wieder weg. Verarscht. Nee, nicht verarscht. Gott möchte dir was beibringen. Das ist gerade für uns westlich geprägten Menschen eine ganz wichtige Botschaft. Gott schenkt Jona ein Ding. Jona ist happy. Gott nimmt Jona das Ding wieder weg. Jona ist unglücklich. Du bekommst das neueste iPhone. Du freust dich mit großer Freude. 2 Tage später fällst dir runter, was passiert? Spider-App, du bist sehr unglücklich. Gott, wie kann es sein, ich habe aufs iPhone gespart und jetzt fällt mir das runter. Ich habe echt das Gefühl, ich bin absolut nicht gesegnet von dir. Jetzt ist mein Handy kaputt und das ist doch gemein. Und Gott sagt, ja genau, genauso geht es mir mit den Menschen um dich herum, die du nicht siehst, weil du auf deinem Bildschirm guckst, zu denen du nicht sprichst, weil du über deine eigenen Image-Probleme auf Instagram nachdenkst. Hey, dieses Handy, das dir runtergefallen ist und einen Sprung in im Display hat, das ist das Problem mit den Menschen um dich herum. Die Leute sind kaputt, die Leute sind nicht heil, die Leute sind auf einer Suche. Du solltest weniger über dein iPhone nachdenken, über dein neues Auto, über die nächste Gehaltserhöhung, über deinen nächsten Job und solltest dir mehr Gedanken machen über die Menschen um dich herum. Das ist Gottes Botschaft für Jona. Damals gab es noch kein iPhone, also hat er einen Rizinusstrauch bekommen. Yay! Wie viel wichtiger sind dir die Dinge in deinem Leben als die Menschen in deinem Umfeld, die Jesus nicht kennen? Das stand jetzt nicht im Skript, aber ich glaube, das war trotzdem wichtig. Gott ist nicht genervt von dir. Gott sagt nicht, oh Mann, ey, der nervt. Oh, ich halte es nicht mehr aus mit der. Sondern Gott geht auf dich zu, wie er auf Jona zugegangen ist und er lässt dich nicht einfach in deinem Mist sitzen. Er spricht dich an und er stellt dir eine Frage. In Vers 10 und 11 steht Folgendes, da spricht Gott. Du bist betrübt wegen des Busches. Du bist betrübt wegen des Jobs. Du bist betrübt, weil dieser eine oder andere Plan in deinem Leben nicht aufgegangen ist. Dass deine Hausgruppe nicht so erfolgreich ist, wie du dir es erhofft hast. Dass du nicht so schnell die Karriereleiter hochsteigst, wie du dir es gewünscht hast. Vielleicht dauert es mit deinem Ehepartner noch eine Weile, bis der auftaucht. Du bist betrübt wegen des Busches, um den du dich nicht gemüht und den du nicht großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde ging. Und ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, wegen der Menschen auf deiner Arbeit, wegen Mannheim-Rheinau, wegen der Menschen in deinem Haus. Wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. Und das sind die letzten Worte im Buch Jona. Ist doch total spannend. Gott stellt Jona eine Frage und damit endet das Buch. Keine Antwort von Jona. Die Antwort bleibt aus. Wenn ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich die letzten Verse aus Jona 4 lese, dann ist es für mich so, als würde Gott am Anfang seiner Frage, guckt er auf Jona. Und dann habe ich das Gefühl, dass er weiterspricht, aber dann vielleicht durch Jona durch oder von Jona wegguckt und auf einmal richten sich seine Augen auf dich und auf mich. Das ist der Effekt von Jona 4, von dem Ende. Gott stellt eine Frage, die beginnt mit Jona, aber am Ende stehen wir mit dieser Frage da. Gott stellt dir heute Morgen die Frage, bist du d'accord mit mir? Empfindest du Barmherzigkeit mit deinen Mitmenschen, egal wen sie wählen, mit wem sie ins Bett steigen, was sie mit ihrem Geld machen? Empfindest du Barmherzigkeit mit den Menschen um dich herum? Und wünschst du dir, dass deine Mitmenschen gerettet werden aus ihrer geistlichen Verlorenheit? Aber auch die Frage, brauchst du eine neue Begegnung mit meiner verschwenderischen Liebe? Lass uns mal die Augen zumachen, ich möchte mit uns beten. Ich stelle dir jetzt nochmal diese zwei Fragen. Lass die Augen geschlossen und antworte erstmal, also reflektiere mal darüber und antworte selbst erstmal Gott. Ich lasse euch ein paar Sekunden einfach in Stille und dann werde ich mit uns gemeinsam beten. Gott fragt dich heute Morgen, bist du d'accord mit mir? Und zweitens, brauchst du eine neue Begegnung mit meiner verschwenderischen Liebe? Herr, wir laden dich ein, dass du Wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest. Herr, wir wollen zum einen, ja, wir wollen sein wie Jona, wir wollen wirklich da ankommen, wo du uns haben möchtest, aber wir wollen noch mehr, wir wollen mit unserem Herzen auf einer Wellenlänge funken mit dir. Herr, wir wollen dieselben Wünsche und Pläne haben, die du hast. Wir wollen nicht unser eigenes Image, unser eigenes Ansehen, unsere eigenen Interessen, unsere eigenen Pläne für unser Leben und für die Menschen um uns herum. Die wollen wir nicht an erste Stelle setzen, sondern wir wollen deine Wünsche und deine Pläne in unserem Leben haben, Herr. Spurgeon hat gesagt, mach Gottes Willen zu deinem Willen und du wirst deinen Willen bekommen. Mach Gottes Willen zu deinem Willen und du wirst deinen Willen bekommen. Herr, das bitte ich für uns, dass du uns hilfst, deinen Willen zu erkennen, indem wir in deinem Wort studieren, indem wir in der Gemeinschaft unserer Glaubensgeschwister sind, zuhören, austauschen, beten miteinander. Lass uns erkennen, was dein Wille ist und dann hilf uns, diesen Willen, den du hast, über unseren eigenen, persönlichen, kleinen und nicht perfekten Willen zu stellen. Herr, wir bitten dich, dass du uns neu die Augen öffnest, neu das Herz öffnest für dein Wirken. Herr, wir wollen nicht missfallen haben an deinem Wirken. Wir wollen nicht zornig sein, innerlich brennen über das, was du tust, sondern wir wollen uns mit dir freuen und wollen uns für die Menschen einsetzen, um uns herum, die dich noch nicht kennen. So wie du uns vormachst, dich einzusetzen für die Menschen um uns herum. Du hast die Welt so sehr geliebt, dass du deinen einzigen Sohn geschickt hast, damit jeder, der an ihn glaubt, Leben hat und nicht verloren geht. Noch viel zu wenig Menschen in Mannheim haben dieses Leben. Noch viel zu wenig Menschen an unserer Arbeit. Noch viel zu wenig Menschen in unseren Familien. Noch viel zu wenig Menschen in den Mehrfamilienhäusern, in denen wir leben, haben dieses Leben. Herr, wir bitten dich, dass du dein Werk tust, wie du das im Buch Jona getan hast, Barmherzigkeit gezeigt hast. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du diese Predigt weiterwirken lässt in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen jetzt heute. Hilf uns, weiter da nachzudenken und zu beten und auch Kurskorrekturen vorzunehmen. Wir brauchen dich. Wir wollen mehr von dir. Amen.